Lokalen und wünsche uns Gottes Segen für den heutigen Sabbat. Ich freue mich, dass ich hier bei euch bin und auch viele Grüße aus der Gemeinde, von der Gemeinde Arnsberg. Gut, und dann wollen wir schon beginnen, ja? Ach, etwas? Ach so, gut, okay. Im Psalm 133, da wird von einem Bild gesprochen. Ne? Da heißt es, wie lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern zusammen sind. Einträchtlich, friedlich zusammen. Das Bild geht weiter. Ne? Aber wir bleiben auf diesen Gedanken. Wie lieblich ist es, wenn Brüder zusammen sind. Und dann stellen wir uns die Frage, warum sind Christen zusammen? Natürlich kommen Anhänger anderer Religionen auch zusammen. Aber wir sind Christen und dann reden wir auch über uns. Warum sind wir zusammen? Erstens, weil wir Gottes Kinder sind und unseren Vater im Himmel loben und ihm danken wollen in Form von Liedern, Gebeten, Predigten. Und dazu haben wir zahlreiche Texte im Neuen und im Alten Testament, wo die Kinder Gottes aufgefordert werden, gemeinsam Gott zu loben. Ein anderer Punkt ist, weil wir Jesus in unserer Mitte haben und ihn auch wahrnehmen wollen. Weil wir, und das ist jetzt einmalig in allen Weltreligionen, glauben, dass Jesus, die Person, die die ganze Fülle der Gottheit in sich trägt, für uns gestorben ist. Dieser Gedanke, der taucht nirgendwo auf. Wir glauben, dass Jesus Mensch geworden ist und wir sind dankbar dafür. Und christliche Verkündigung ist immer Jesus-Verkündigung. Das Kreuz, das ist unsere Botschaft. Das Kreuz, womit Gott die Welt mit sich versöhnt hat. Wir kommen auch zusammen, weil wir an das Versprechen Jesu glauben. Wir vertrauen auf seine Worte, dass er wiederkommen wird. Wir warten auf ihn. Unser Name deutet auf die Ankunft Jesu, Adventisten. Und wir kommen auch zusammen, weil wir auf ein ewiges neues Leben glauben, in eine neue, gerechte Welt. Und wir warten auf die himmlische Stadt Gottes, das neue Jerusalem, das ewige Jerusalem. Natürlich gibt es noch weitere Punkte, aber wir beschränken uns heute auf diese drei, vier Stück. In diesem Warten auf die himmlische Stadt sind wir nicht allein. Von Enoch wird den Apokryphen berichtet, dass er auch auf die Stadt Gottes wartete. Aber zumindest von Abraham wissen wir, dass er darauf wartete. Paulus schreibt im Hebräer 11, Vers 9 und 10 über Abraham, durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham hat sich als Billiger verstanden, als jemand, der ein Ziel hat, als jemand, der unterwegs ist. Und im Laufe der Geschichte haben alle gläubigen Männer und Frauen und auch natürlich die Kinder auf die Stadt Gottes gewartet. Gläubige Menschen haben sich immer als Billiger gesehen. Als Menschen, die unterwegs sind, ein Ziel haben, ein Ziel fern von dieser Welt. Ein erhofftes Ziel und durch den Glauben doch ein handfestes Ziel. Wir glauben nicht an eine Utopie. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist die Sehnsucht der Christen. Wir suchen die zukünftige bei Gott. In Philippa 3, Vers 20 lesen wir, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmel, von woher wir auch den Herr Jesus Christus als Retter erwarten. Ja? Wenn wir also auf die himmlische Stadt warten, die von Gott erbaut ist, wo jeder von uns eine Wohnung besitzt und ein Bürgerrecht im Himmel hat, was bedeutet das für uns, für unsere nationale politische Identität und die Einstellung der Welt und dem Leben gegenüber? Das bedeutet, dass wir alle, die denselben Glauben haben, egal welcher Nationalität, Hautfarbe oder soziale Herkunft, Brüder und Schwestern sind. Das heißt, für uns gibt es keine Schützengraben zwischen Deutschen und Franzosen, Russen, Türken, Griechen, Juden. Wir verstehen uns als Brüder. Durch Jesus können wir, müssen wir manche nationalen Gedanken überwinden. Wir können der Welt zeigen, dass Frieden möglich ist. Und Frieden ist nur möglich durch Vergebung, durch Verzicht, Respekt und Liebe. Das heißt auch, dass der Hochschulprofessor sich als Bruder versteht und empfindet mit dem Analphabeten, mit dem besitzlosen Nomaden oder Kleinbauer aus Afrika oder Lateinamerika. Wir sind alle Brüder. Wenn wir von zu Hause weg sind und am Sabbat eine andere Gemeinde besuchen, dann fühlen wir uns wohl, weil wir ja als Bruder und Schwester empfangen werden. Eigentlich sollten Adventisten gar keine Hotels brauchen, sondern überall auf der Welt eine Bleibe finden. Anrufen, ne, wo kann ich eine Bleibe finden bei euch? Gut. Wir wollen jetzt unsere Bibel aufschlagen. In Römerbrief, Kapitel 16. Und dort lesen wir die Verse 1 bis 16. Wir besuchen jetzt eine andere Gemeinde. Wir fahren weit weg. Wir fahren auch in der Zeit zurück. Und wir besuchen die Gemeinde in Rom. Ne? Römer 16, Vers 1 bis 16. Da schreibt Paulus: Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kechrea ist, damit ihr sie im Herrn aufnehmt, der Heiligen würdig, und ihr beistet, worin immer sie euch braucht. Denn auch sie ist vielen ein Beistand gewesen, auch mir selbst. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, denen ich allein nicht danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen, auch die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epenetus, meinen Geliebten, welcher der Erstling Asiens ist für Christus. Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junias, meine Verwandten und meine Mitgefangenen, die unter den Apostel ausgezeichnet sind, die schon vor mir in Christus waren. Grüßt Ambliatus, meinen Geliebten im Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, und Stachis, meinen Geliebten. Grüßt Apelles, den Bewährten im Christus. Grüßt die vom Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Grüßt die vom Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt Persis, die Geliebte, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine und meine Mutter. Grüßt Asyncritus, Phlegon, Hermens, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwestern und Olibas und alle Heiligen bei ihm. Grüßt einander mit heiligem Küsch. Es grüßen euch alle Gemeinden des Christus. Paulus war noch nicht in Rom. Aber er kennt viele Leute dort. Er kennt fast die ganze Gemeinde. Für mich war das ein Problem. Wie kommt es, dass er die ganzen Leute kennt, ohne noch nicht in Rom gewesen zu sein? Denn er beginnt seinen Brief, es war schon immer mein Wunsch, bei euch zu sein. Damals waren die Zeiten sehr turbulent. Und die Leute mussten oft ihren Wohnort wechseln. Waren sie als Apostel dahin gegangen oder weil sie vertrieben wurden, das wissen wir nicht. Interessant ist, wie Paulus diese Menschen bewertet, wie er an sie denkt, wie er sie bezeichnet. Und manchmal denke ich, was würde Paulus über uns sagen? Oder ein Prediger, der mal hier war, oder jemand von uns, der mal hier ist und dann wieder weggeht und zurück an uns denkt. Was würde er über uns, wie würde er uns bezeichnen? Man kann auch die Frage stellen, wie wurde Jesus meinen Dienst bezeichnet? Reicht das, wenn ich nur da bin? Am Sabbat? Oder hat Jesus etwas mehr? Oder fordert Jesus etwas mehr von uns? Und in vielen Reden von Jesus merken wir, dass der Herr Jesus Erwartungen an seine Nachfolger stellt. Wir lesen über den treuen und untreuen Verwaltern. Jesus gibt Aufgaben. Und dann lesen wir oft, gut, hast du gut gemacht, du tüchtiger Knecht. Wir sind alle Knechte Jesu und wir schulden einer dem anderen Respekt und Liebe. Im 18. Jahrhundert hat es diese französische Revolution gegeben. Diese französische Revolution hatte ein Motto. Kennt ihr das noch? Brüderlichkeit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit. Ne? Brüderlichkeit, Gleichheit, Freiheit. Und es ist traurig, dass Menschen oder politische Systeme auf solche Ideale kommen, Ideale, die eigentlich Ideale der christlichen Kirche sind. Denn hätten damals die Menschen in der Wahrheit der Bibel, in der Liebe Jesu gelebt, wäre es gar nicht nötig, dazu kommt, dass Menschen aufstehen und zu den Waffen greifen, damit sie solche Ideale verteidigen. Freiheit. Zu Freiheit seid ihr berufen, lesen wir in der Bibel und dann die anderen Texte im Alten Testament. Und wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Wenn man sich mit Gott beschäftigt, dann erkennt man eine Freiheit, die mit nichts in dieser Welt zu vergleichen ist. Und wenn ein Mensch diese Freiheit in Gott erlebt, dann kann er mit jeder Unfreiheit im Leben fertig werden. Brüderlichkeit. Wenn der Sohn Gottes sich nicht schämt, uns Bruder zu nennen, warum sollten wir uns schämen, jemand anderes Bruder zu nennen? Wenn ich mich im Spiegel betrachte und dann denke ich, Jesus sagt zu mir, ich bin sein Bruder, denn ich weiß, wie ich bin. Mit welchem Recht kann ich jemanden verachten? Gleichheit. Denn hier ist weder Mann noch Frau, Jude oder Grieche, Freier oder Sklave. Besser kann man Freiheit nicht beschreiben. In Jesus sind wir alle gleich. Und wenn jemand meint, er hat mehr oder er kann etwas mehr als die anderen, so muss er es als Gabe Gottes verstehen und im Sinne aller gebrauchen. Wir wollen jetzt ein bisschen an die Texte rangehen, an diese Menschen, an diese Gemeinde. Auffallend ist, dass viele Frauen dabei sind. Mindestens 50%. Denkt euch nur mal die Frauen aus eurer Gemeinde weg. Sie wird nicht mehr existieren. Ein Lob an den Frauen. In Vers 6 haben wir von einer Phoebe, eine Phoebe auf Griechisch gelesen. Eine Schwester, die vielen beigestanden hat. Vielen hat sie geholfen. Sie war eine Dienerin der Gemeinde. Wie kann man denn sowas verstehen? Ein Diener in der Gemeinde. Wie sieht Hilfe und Beistand aus? Hat sie Menschen ermutigt? Die Gemeinde geputzt? Kranke besucht? Kleider weitergegeben oder sauber gewaschen? Hat sie bei Jesus geredet? Hat sie mit Spenden die Verkündigung geholfen? Und jetzt braucht diese Schwester selber Hilfe. Sie ist wahrscheinlich geflohen und ist in Rom gelandet. Wenn ein Ort als sicher gilt, dann zieht er die Menschen an wie ein Magnet. So kommt diese Schwester in Rom und Paulus gibt diese Empfehlungsschreiben über sie. Nimmt sie auf und das tut sie, wo sie was braucht, denn sie hat vielen geholfen. Phoebe ist eine Emigrantin, sie hat ihr Zuhause verloren. Aber sie hat die Gemeinde. Nimmt sie auf, sagt Paulus. Sie ist eine Dienerin der Gemeinde. Phoebe war in Kechrea zu Hause. Kechrea war eine Kleinstadt in der Nähe von Korinth. Von Korinth bis nach Rom war für die damalige Zeit eine Weltreise. Weiter lesen wir von Priska und Aquila. Die Namen sind uns bekannt aus der Apostelgeschichte, wo Paulus in Korinth predigt und die beiden waren die Erste, die Jesus annahmen. Priska und Aquila waren Juden. Die kamen aus Rom, mussten Rom verlassen, weil der Kaiser alle Juden befohlen hatte, Rom zu verlassen. Sie kamen nach Korinth, sie waren Zeltmacher. Paulus war auch ein Zeltmacher, sie kamen zusammen, sie nahmen den Paulus, den Glauben an Jesus. Ne? Und jetzt sind sie wieder in Rom. Wahrscheinlich wurde das Gesetz wieder rückgängig gemacht. Aber wir staunen. Sie haben ihren eigenen Hals hingehalten für mein Leben, sagt Paulus. Wie das gelaufen ist, wissen wir nicht. Aber es scheint so zu sein, dass Paulus den beiden viel schuldet. Aber nicht nur er, sondern die ganze Gemeinde, alle Gemeinden der Nationen. Und Priska und Aquila sind nicht nur bekehrt worden, sie sind Schritte nach vorne gegangen. Meine Mitarbeiter in Christi, schreibt Paulus, und grüßt die Gemeinde in ihrem Haus. Die haben auch eine Gemeinde in ihrem Haus. Denn die Hausgemeinde, das Treffen in der Hausgemeinde, ist der Bienenstock der Kirche. Ohne diese Hausgemeinden wird die große Kirche nicht existieren. Denn da kommt man in kleinen Kreisen zusammen, man kann reden über Gott, man kann seine Fragen, seine Zweifeln aussprechen, seine Gedanken aussprechen, man kann den anderen aufbauen, man redet über die Hoffnung, die man hat. Es wäre gut, wenn jeder von uns sowas zu Hause hätte. Wir gehen weiter. Grüßt Epänetus. Das heißt übersetzt der Lobenswerte. Wir erfahren, dass der gute Mann der Erste war, der in Asien sich für Jesus Christus entschieden hat. Und das ist ein mutiger Schritt. Stellen wir uns vor, in einer Stadt, wo alle Menschen ein anderes Glaube sind, und da ist einer, der bricht aus diesem Kreis heraus und sagt, ich bekenne mich, ich habe was anderes gefunden. Meinen Geliebten, sagt Paulus, er war der Erste, und das Gute daran, Der ist immer noch da. Und Jahre später wird Paulus schreiben, ich habe nicht vergeblich gearbeitet. Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Wer von uns kann das sagen, wenn er die anderen anguckt und sagen kann, ich habe viel für euch gearbeitet. Andronikus und Junias. An den Namen erkennen wir, wie bunt die Gemeinde ist. Der eine ist ein Grieche, der andere ein Roma. Und die Welt war durch Rom zusammengerückt. Es wurde überall Griechisch und Lateinisch gesprochen. Und es ist, die Zeit ist unserer Zeit gleich. Auch unsere Welt ist zusammengerückt. Internet und Fernseher machen vieles möglich. Andronikus und Junia sind Verwandte und Mitgefangene. Verwandte und Mitgefangene. Sie waren vor Paulus schon Nachfolger Jesu und sind ausgezeichnete Apostel. Komisch, wir kennen doch nur die 12. Und hier spricht Paulus von 2, die kein Mensch kennt. Es folgt Ambliatus, ein typisch Roma. Mein Geliebter im Herrn, sagt Paulus. Haben wir auch Geliebte im Herrn? Menschen, also Brüder oder Schwester, die uns ein Vorbild sind? Sind wir ein Vorbild für andere? Dann folgen noch Urbanus und Stachis. Der eine ein Mitarbeiter, der andere auch ein Geliebter, ein Geschätzter. Und es bleibt interessant. Grüßt Apelles, den Bewährten in Christus. Warum bewährt? Was hat der gute Mann getan oder erlebt oder durchgemacht und hat den Glauben nicht aufgegeben? Aber wir wissen das nicht. Aber wir wissen, was Jesus sagte. Wer bis zum Ende ausharrt, der wird selig werden. Der nächste, Aristobul, kann stolz sein. Er ist mit seinem ganzen Haus bei Christus. Und das ist ein Wunsch von vielen von uns, dass das ganze Haus, die ganze Familie an Christus glaubt. Wir glauben das, wir lesen das oft in der Apostelgeschichte, dass er und sein ganzes Haus wurden gläubig und ließen sich taufen. Das ist für mich ein Ideal, da komme ich nicht dran. Der kann sich richtig glücklich setzen, der Mann. Grüßt Herodion, meinen Verwandten. Es ist das zweite Mal, wo Paulus Grüße an Verwandte sendet. Als ich vor viele, viele Jahre nach Siderisieta, nach Ansberg kam und so langsam die Leute kennenlernte, da stellte ich fest, nach ein paar Wochen, die sind doch alle verwandt miteinander. Tanten und Onkels und Cousine und Verschwägert. Ne? Und wenn wir nicht bei unseren Verwandten von Jesus erzählen, bei wem denn sonst? Paulus schreibt zweimal in einem Brief in diese Dinges, ne, Grüße an meine Verwandte. Er hat sich um seine Verwandten bemüht. Der nächste, der Narzissus, hat das Glück, dass viele von seiner Familie schon Christen sind. Die Tryphäne und die Tryphosa arbeiten für Jesus, sind also aktive Glieder der Gemeinde. Sie alle kennt Paulus und schickt Grüße. Und auch Persis hat viel für Jesus gearbeitet. Danach kommt der Rufus, der Auserwählte im Herrn, und seine und meine Mutter, schreibt Paulus. Was hat wohl die gute Frau gemacht, dass Paulus sie als seine Mutter bezeichnet? Was tut wohl eine Mutter? Kochen, pflegen, ein Bett bereitstellen, die Kleidung in Ordnung bringen, ein Zuhause geben. Eine Mutter sein für die, die keine haben. Und das ist eine der höchsten, der schönsten Formen der Liebe. Es folgen Aschingritus, heißt übersetzt der Unvergleichbare, Phlegon, Hermas und die Brüder bei ihnen. Diese Brüder sind alle längst Staub und Asche. Die Mehrheit von denen hat einen Märtyrertod erlitten. Aber ihre Namen sind noch da. Als Zeugnis für den Dienst, für den Glauben. Sie leuchten immer noch. Und sie leben alle in dem Herrn. Und alle sind die für uns ein Beispiel des Dienstes, des Glaubens, der Treue. Und wir sollen ihre Spuren folgen, damit solchen auch über uns geschrieben wird. Auch wenn wir ihre Größe nicht mehr erreichen können. Es liegen ja auch 2000 Jahre dazwischen. Sie hatten alles aus erster Hand. Wir glauben. Grüßt einander mit heiligen Kuss. Auch über diese Empfehlung des Paulus sollten wir nachdenken. Wir müssen uns nicht küssen. Aber Paulus empfiehlt hier eine Wärme, nicht nur einen Händedruck oder ein Moin, ne, sondern er sagt, nehmt euch in den Arm. Zeigt, dass ihr euch liebt durch Jesus, mit heiligem Kuss. Nicht mit einem sauren Gesicht oder wer weiß, was für Hintergedanken. Der Kuss ist ein Zeichen der Liebe, der Zuneigung. Etwas mehr Wärme also. Wir gehen jetzt weiter an einen anderen Bibeltext. Ich bitte euch nochmal, Bibel aufzuschlagen, den 2. Timotheusbrief. Kapitel 4. Und dann die Verse 9 bis 22. 2. Timotheusbrief, Verse 9 bis 22. Beeile dich, bald zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonik gegangen. Krenzes nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mandel, den ich in Troas bei Karpus zurückließ, und die Brüder und die Bücher, besonders die Pergamente, bringe mir mit, wenn du kannst. Alexander, der Schmidt, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich. Denn der hat unseren Worten sehr widerstanden. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht wurde und alle aus den Nationen kehrten und ich bin gerettet worden aus dem Reich des Löwes. Der Herr wird mich retten und vor jedem bösen Werk und mich in seinen himmlischen Reichtum Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein bisschen mit meiner Brille hat. Gut. Hier hören wir einen anderen Ton. Die Sprache des Paulus ist traurig. Er hat eine schlechte Zeit hinter sich. Und wenn man sein Leben betrachtet, merkt man, wie viel dieser Mensch mitgemacht hat. Braucht er Timotheus bei der Evangelisation oder braucht er einfach einen Freund? Demas hat mich verlassen, sagt er. Er hat die Welt lieb gewonnen. Den jetzigen Zeitlauf hat er lieb gewonnen. Da ist einer, der hat Jesus kennengelernt. Er wird getauft, gibt ein Versprechen ab und wird brüchig. Er verlässt die Gemeinde. Er verlässt Jesus. Es sind viele, die die Gemeinde verlassen haben, aus irgendeinem Grund. Und man hört vieles als Gerede. Aber steckt vielleicht dahinter das, was Paulus über Demas sagt, er hat die Welt lieb gewonnen. Manche geben theologische Gründe ab. Die Welt lieb gewonnen. Das heißt, er hat gewogen und die Welt hat gewonnen. Er nicht. Jesus sagt, es sind viele, die am Anfang mitmachen, aber die Sorgen und die Freuden des Lebens ersticken das Wort. Wenn einer die Nachfolge als Verzicht empfindet, und Nachfolge ist Verzicht, Aber wenn einer die Nachfolger seinen Verzicht empfindet, den Jesus nicht ausgleichen kann, dann hat die Welt leider für ihn mehr anzubieten. Für eine kurze Zeit. Aber wenn man sowieso nicht weiter sehen kann als bis zum Grab, ist das für manche weit genug. Schade um Demas, schade um jeden, der von uns geht. Es gibt solche, die gehen, aber es gibt noch eine andere Sorte. Es gibt welche, die der Gemeinde schaden. Alexander der Schmidt hat mir viel Böses erwiesen. Wir wissen nicht was und aus welchem Grund, aber es hat Paulus getroffen. Der Herr wird ihm vergelten, sagt Paulus. Sollten wir auch mal Böses, was Böses erfahren, dann geben wir es auch an den Herrn weiter. Er weiß besser, damit umzugehen als wir. Es läuft nicht alles glatt im Leben. Paulus hat auch die Erfahrung gemacht, allein dazustehen. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei. Sie hatten mich alle verlassen. Aber hier wieder der Trost, der Herr war bei mir. Und wir lesen noch diese wunderschöne Hoffnung zum Schluss. Er wird mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Er wird mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Wer im Reich Gottes geht, der ist gerettet. Wer hier bleibt, der ist verloren. Und ich denke, wir wollen auch noch dazu zählen. Wir haben Brüder und Schwestern kennengelernt, die vor uns da waren. Sie haben im Glauben gelebt. Sie haben den Glauben weitergegeben. Sie haben der Gemeinde beigestanden, geholfen. Wir haben von dem einen gehört, der Jesus aus den Augen verloren hat. Und von dem einen, der die Sache Jesus schlecht gemacht hat. Und von manchen, die in schwierigen Momenten nicht da waren. All das ist uns zur Mahnung, zur Lehre geschrieben. Das schreibt jetzt Petrus, nicht Paulus. Damit wir daraus lernen und uns auf den richtigen Weg bringen. Möge Gott geben, dass, wenn Jesus, wenn Gott unsere Leben betrachtet, uns dann auch so einen netten Gruß schickt und sagt, die in Hamm, die haben für den Herrn gearbeitet. Amen.